Solche Aktien durchgehen, da sagt Gottes Wort. Ich liebe, die mich lieben und die mich früher suchen, werden mich finden. Ich glaube, dass wir es gleich noch einmal lesen, damit wir es besser behalten. Ich liebe, die mich lieben und die mich früher suchen, werden mich finden. Das ist ein Wort Gottes, welches Pharao durch den König Salomo hat reden lassen vor Zeiten. Und dieses Wort, das hier durch den König Salomo gesprochen worden ist, hat auch heute noch volle Gültigkeit. Wir wollen sehen, was alles in solch einem Wort enthalten ist, was Gottes Wort überhaupt meint, wie wir es zu verstehen haben. Dieser Vers trägt zugleich Verheißungscharakter. Verheißung dahingehend, die mich früher suchen, erfahren also die Zusage Gottes. Eine Verheißung ist das, was Gott in Aussicht stellt in seiner Schrift, in seinem Wort, was er in Aussicht stellt, das in Verbindung zu uns gefunden wird. Verheißungen haben überhaupt keinen Sinn, wenn wir nicht fest daran glauben. Und nur mit Glauben verbunden können wir überhaupt Verheißungen Gottes in die Erfüllung gehen sehen. Ansonsten nicht. Wir kämen zu der Frage, was ist hier überhaupt gemeint, wenn die Bibel mit Frühe redet. Wo heißt die mit Frühe suchen? Was heißt das Wort Frühe? Man kann da sicherlich verschiedenerlei Meinung sein, aber in Gottes Wort ist es so, dass es nicht auf die Meinungen der Einzelnen ankommt, sondern es kommt darauf an, was der Herr zu uns sagen möchte. Was er uns einfach mitteilen möchte. Und darum geht es, dass wir ein tieferes geistliches Verständnis verlangen in Gottes teurem Wort. Hat Gott etwa an die frühe Tageszeit gedacht? Das wäre eine Frage. Wie wir das unter den Menschen kennen, Morgenstunde hat solche Munde. Ich glaube nicht, dass der Herr hier meint, dass wir nur morgens in der Frühe, wenn der Hahnen frei stattfindet, Jesus lieben und suchen konnten. Hat Gott dann etwas anderes gemeint, und zwar, man müsse ganz frühzeitig, das würde bedeuten, als Kind die Gegenwart Gottes suchen, um den Herrn zu finden, meint das die Bibel. Wir sehen einfach, welche Denkarten allein über das Wort Frühe vor uns sein können. Denkarten, mit denen wir uns befassen, und dennoch ist es der Wille Gottes, dass wir sein Wort erkennen und verstehen, wie er meint. Würde das der Fall sein, dann müssen also letztlich nur die Alten oder die im Alter Fortgeschrittenen überhaupt keine Chance mehr für Jesus zu kommen. Dann hätten die Alten keinerlei Möglichkeit mehr, Christus zu finden. Wir können sagen, nein, auch das ist hier nicht gemeint. Warum nicht? Weil Gottes Wort ganz klar sagt, dass Gott nicht will, dass irgendwelche Menschen verloren gehen, sondern alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Nun gehen für uns wichtige Schlüssel des Empfanges der Liebe Gottes, wo es heißt, die mich lieben, finden wir gerade in dem ersten Teil des Verses von Sprüche 8, Vers 17. Die mich lieben. Ich glaube, dort drin ist das Glück zu sehen. Und dann, solche, die ihn, Christus, lieben, liebt der Herr. Und weil der Herr eigentlich alle Menschen liebt, denn dafür hat er sein Leben gelassen. Und weil der Herr alle liebt, die ihn lieben, können nicht nur allein Kinder gemeint sein. Was aber meint nun die Schrift hier mit frühe Suchen, um dann in der frühen Suche auch zu finden, also. Dieses Frühe finden wir in einem Wort, das uns bekannt ist, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Und das heißt Hälfte. Das ist das Frühe. Wir schlagen da Psalm 95, Vers 7 auf. Und da finden wir das schon. Psalm 95, Vers 7, da heißt es. Denn er ist unser Gott. Und wir sind das Volk seiner Weise und die Herde seiner Hand. Und dann kommt, heute, wenn ihr seine Stimme hört. Aha, das Hören seiner Stimme verbindet der Herr hier in seinem Wort mit dem Volk. Das ist das Leben. Der Einstieg, überhaupt Christus zu lieben, heute. Wir werden gleich sehen, was das bedeutet. Und wir finden ein ähnliches Wort in Hebräer 3, Vers 7. Dort in diesem Hebräer-Wort von Kapitel 3, Vers 7, mag der Schreiber des Hebräerbriefes, dessen Namen uns da nicht hinterlassen ist, sich wohl auf diese Bibelstelle in Psalm 95, Vers 7 geschützt oder erinnert haben. Wiederum ein Folge. Das bedeutet also, wenn es heißt, ich liebe, die mich lieben, ist die Gültigkeit sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament zu verstehen. In diesen beiden Schriftstellen des Alten und Neuen Testaments finden wir diese Folge als Möglichkeit, mit Gott, dem allein Lebendigen, in Verbindung zu treten. Und alle, aber auch alle, die Gott darin lieben, mit Gott in Gemeinschaft zu kommen, dass sie ihn, den Herrn, suchen, werden den Herrn finden, weil Gott Verheißung hineingelegt hat für solche, die ihn suchen. Das heißt, unsere Liebe zu Gott wird darin den Anfang nehmen, dass wir ihn suchen. Und wir brauchen nicht lange zu suchen, um ihn zu finden, wenn wir aufrichtig im Herzen sind. Das ist eine Frage des Wollens. Aber diese Frage des Wollens, Christus zu suchen, entscheidet letztlich über ewige Errettung und über ewiges Verlorensein. Wir sehen einfach, dass diese Frage ungeheuerlich wichtig für jeden Einzelnen ist. Weil aber nun diese verstrichene Gnadenzeit, die Suche Gottes, mitten liegt, finden solche ihn Christus später dann nicht mehr. Ich konnte es vor einigen Tagen gerade an einer anderen Stelle erzählen, dass wir vor etwa 10,5 Jahren Einsätze machten. Und zwar ganz oben herauf in das nördlichste Hessenland. Und dort kam ein Mann durch die Verkündigung und das Zeugnis des Evangeliums zum Glauben, der war mehr als 98 Jahre alt. Aber interessant ist, er nahm den Herrn an und war sich seines Heils in Christo gewiss. Wenige Wochen später war er schon in der Ewigkeit. Dieses Heute war der Tag, als er das Wort vom Kreuz führt. Das ist das Frühe. Er hat es nie so klar und deutlich vernommen. Wohl ging er schon irgendwie in die Kirche, sogar in eine landeskirchliche Gemeinschaft, die in der Nähe war, ging er, als er nicht so gebrechlich war, noch hin. Aber interessant war es, dass er nun nach dieser klaren Aussage, den Herrn Jesus annahm und ihn im Herzen aufzunehmen. Er hatte erfahren, was dieses Heute beinhaltete, von dem wir hier lesen. Wir also diese Liebe Gottes, die Liebe des Heilands, hier nicht beantwortet durch das Suchen heute, wenn wir seine Stimme hören, wird dann diese Liebe nicht mehr beantwortet bekommen später. Das hat dieses Frühe, dieses Heute uns gegeben zur Entfaltung, nicht zum Aufschieben. Das frühe Suchen hier in unserem Textwort ist also das Kommen zu Jesus in der Gnadenzeit für uns. Das ist die primäre Seite dieser Mitteilung des Wortes Gottes hier für uns. Und dennoch enthält die Bibel weit mehr als nur dieses, was wir jetzt eben gesehen haben. Und wir möchten auch die andere Seite kennenlernen. Das frühe Suchen hat auch eine gewaltige, eine große Bedeutung auf das frühe Finden. Auch das ist eine Seite. Und die wollen wir jetzt noch bewegen. Je älter der Mensch wird, je länger er auf dieser Erde einhergeht und lebt, umso mehr Sünde häuft sich in seinem Leben an. Das ist eine Tatsache, die wir auch verstehen. Das heißt also, jeder schiebt nach Länge seiner Lebensjahre einen immer größeren Schuldenberg vor sich hin. Und jetzt steht, dass die Sünde uns von Gott trennt. Ja, die Bibel sagt, die Sünde ist der Leute verderben. Das heißt also, wir schieben praktisch unser Verderben vor uns her. Nun kommt es darauf an, ob wir ihn suchen, damit wir durch das heute gehörte Wort uns erwachen lassen, um unsere Sünden vor dem Herrn zu bekennen. Dazu gehört Aufrichtigkeit. Möchte ich nur sagen. Jeder, der mit seinen Sünden zu Jesus gekommen und hat Gott die Sünden bekannt, braucht eine ganze Menge Aufrichtigkeit und Überwindung dazu. Das ist ein Tatsache. Oder wir schieben diesen Schuldenberg vor uns her, die wir eines Tages in der Ewigkeit sind. Dann haben wir dieses Heute, dieses Frühe, nicht genutzt. Bei dem dann in der Ewigkeit keine Veränderung fällt, über die uns durch Christus gegebene Entscheidungszeit hier auf dieser Erde. Je länger wir auf dieser Erde leben, umso mehr Schuld häuft sich auch gegen die durch Christus uns gewordene Erlösung auf. Häuft sich immer mehr auf. Und so wie Christus der Herr uns in seine Gemeinschaft drückt,
zerdrückt die Sünde gegen die Erlösung.
Das ist ganz klar. Das sind also naturgesetzte Druck auf gegen Druck. Wenn ich hier mit 10 Kilo auf diesen Tisch drücke, dann drücken mir gleichzeitig 10 Kilo entgegen. Ansonsten würde der Tisch nach unten gehen. Das ist das Gegenteil. Wir wollen jetzt anhand von drei Bibelstellen des Neuen Testaments uns Klarheit verschaffen über diesen Zustand, wie die Auswirkung bei drei Menschen ist, die uns das Neue Testament bildet, in der Beziehung zu der Anhäufung von Sünden im Leben der Einzelnen. Und das ist gerade hochinteressant, und beachten wir bitte hier die Handhabungen Jesu in diesen drei Mitteilungen des Wortes Gottes. Das sind die drei Totenauferweckungen und die damit verbundenen Tätigkeiten des Herrn. Diese Mitteilungen schildern die Gegebenheiten bei einem Kind, bei einem Jüngling und bei einem Mann. Es sind also drei Altersklassen, die uns bekannt sind. Kind, Jüngling, Erwachsen. Das erste, wir fangen also bei dem Kind an. Es ist, und wir sagen Markus 5, Vers 41 aus, dort haben wir das Töchterlein des Jairus. Nun, es ist uns klar, dass im Leben eines Kindes noch nicht dieser Sündenberg vorliegt wie bei einem erwachsenen Menschen. Und weil hier noch relativ wenig Sündenschuld vorlag, brauchte der Herr dieser Zwölfjährige, wie heißt es, dass ich 12 Jahre alt war. Da brauchte ihr nur die Hand zu geben, lesen bitte. Wir schlagen aber zu dieser Situation noch einmal ein alttestamentliches Wort in Psalm 139 auf, um klar zu sehen, Psalm 139, Vers 10. Dort finden wir das. Der Herr Jesus gab diesem toten Mädchen die Hand. Und wir lesen hier in Psalm 139, Vers 10. Da wird vorher erwähnt, wenn der Psalmist Flügel der Morgenröte nehme und davon zu fliegen, ist ein äußerster Ende. Und da heißt es in Vers 10, auch da selbst würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. So, hier haben wir jetzt das Erfassen der Rechte Jesu gegenüber diesem toten Mädchen. Warum muss er es erfassen? Weil das Mädchen tot ist. Alle Menschen, die noch nicht das Leben in Christus haben, sind geistlich tot, noch ärger als für dieses Kind. Wir wollen das sehen. Um errettet zu werden, bedarf es der Erfassung durch die starke Rechte unseres Herrn. Das heißt also, jeder hat diesen Jesus zum Herrn, der sich von ihm erfassen lässt. Wir haben hier das Bild bei diesem Mädchen, dass da sich selbst nicht mehr helfen konnte. Geistlich ist jeder Mensch nicht in der Lage, sich selbst zu erretten und selbst zu erlösen, und bedarf den Erretter Jesus Christus, sich von ihm erfassen zu lassen. Die Verantwortung dafür hat der Herr einem jeden Einzelnen gegeben, wie er sich zu dieser Rettungsaktion und dem Rettungswillen Gottes stellt. Er brauchte diesem Mädchen nur die Hand zu geben. Seine starke Rechte
genügte, um dieses Kind zu erfassen. Und dann kommt das Zweite, dann sprach er die Kleine an. Wenn wir hier hören, dass er das Mägdlein anspricht, dann ist es gleichbedeutend mit dem Hören des Wortes Gottes. In dem Augenblick, wo wir das Wort des Evangeliums hören, sind wir solche, die durch das Wort Jesu gleich dem Mägdlein des Jairus angesprochen werden. Wir haben, weil wir noch nicht leiblich gestorben sind, die Entscheidung, ein jeder für sich darauf zu reagieren oder auch nicht. Das ist uns überlassen. Aber wir sehen, welch eine Macht die Sünde hat, dass der Herr Jesus als erstes, was wir hier gehört haben, seine starke Rechte ausstrecken muss. Er muss zweitens sein Wort, er muss es ansprechen, er muss sich seines Wortes bedienen. Natürlich ein großer Unterschied. Wenn wir Menschen kennen und hören, was da, ich will gar nicht von der Politik sprechen, nur allein im wirtschaftlichen Bereich, was da geredet und gesagt wird und was in Wirklichkeit dahinter steht, dann möchte man schon Zweifel aufkommen lassen. Aber nicht so hier bei unserem Herrn. Er ist der, von dem es also im 1. Mose heißt, Gott redete, Gott sprach und es war. Das wird ganz anders wie bei uns, wenn da Menschen tönen und schießen und Wirklichkeit. Man möchte gerade angetan sein zu sagen, wo doch viel geredet wird, dort ist von vornherein nichts dahinter. Ne? Sonst würde nicht so viel geredet. Aber bei unserem Gott ist es umgekehrt, wenn er redet, seine Macht. Die Machtentfaltung und die Machtentwicklung liegt geradezu in seinem geredeten Wort. Das wissen wir jetzt einen Gott, wir haben. Dass das, was er sagt, auch geschieht. Also umgekehrt wie bei uns. Das, was er diesem Jairus-Mädchen sagt, um es aus dem Tode herauszulösen, war sein Wort. Und das genießt es. Sein Wort in seiner Hand. Die beiden Dinge. Interessant ist, dass Jairus im Hebräischen so viel wie Erleuchtender heißt. Die Stammwurzel läuft zusammen in dem Wort Licht. Von dem Wort Licht abgeleitet. Jairus. Damit kommen wir zum Zweiten. Und zwar wollen wir da wir kommen immer näher und brauchen immer näher dann für das aufgeschlagene Bibelwort, Lukas 7, Vers 14. Wir kommen zum Jüngling. Nun, ein Jüngling, wir werden und lassen uns jetzt hinführen nach Nein im Geiste, wir sehen, dass da ein Jüngling tot ist. Und jetzt blicken wir noch einmal in eine Zwischensituation hinein, die für uns für das weitere Verständnis des Wortes Gottes von großer Wichtigkeit ist. Um den Tod zu überwinden, um die Toten zum Leben zurückzuführen, finden wir in der Machtüberwindung des Todes bei dem Töchterlein des Jairus nur eine ganz kurze Zeit, dass dieses Kind im Tode war. Es war gerade gestorben und das hat kein Kind. Also, ganz anderes war es jetzt bei dem Jüngling, der war schon länger im Tode. Man brachte ihn, um ihn zu graben. Zu graben. Wir sehen, dass hier eine weit längere Kraft notwendig war, eine Überwindung des Todes bei den Jüngern. Man trug ihn schon zu Grabe. Und wenn wir in Verlängerung dann den Mann da zurück, der ja die meiste Sünde hatte, die er begangen hat in der Länge seines Lebens,
Da finden wir, dass dieser Lazarus schon mehr als 3 Tage im Grab lag. Um wieder herausgeführt zu werden aus dem Tod. Und das, was hier gesagt sein möchte, ist, je älter der Mensch wird, umso schwerer wird auch das herausgebracht werden der Einzelnen ins ewige Leben. Weil einfach Sünde sich gegen Gott verhält. Und die Überwindung der Sünde zwar in der Hand Gottes nie zu spät kommt, wenn wir es wollen. Aber wir sehen, dass doch ein ganz anderer Weg jeden Einzelnen begleitet, um wieder herauszukommen aus dem Zustand des Todes. Wir sehen, dass die Sache also schon weit tiefer lag bei diesem Jüngling. Weil er also mehr Sünde vorhanden war, als er sich möchte. Das nächste ist, der Herr Jesus musste etwas tun. Hier heißt es, er trat den Tief, indem er den Tief trat. Das bedeutet für ihn die Nachgehen. Hervortreten bedeutet für ihn die Nach. Man trug ihn ja weg, der Herr kommt von der Seite und geht so schnell ran, dass er hervortreten kann. Er geht ihm nach. Je älter der Mensch wird, um eine Begegnung mit Christus, dem lebendigen Gott zu haben, umso mehr Nachgehen sei Gottes Gott darin gefunden. Interessant, das ist nicht von ungefähr hier beschrieben. Das war alles bei diesem Mädchen nicht notwendig. Dieses lange Nachsehen war nicht notwendig. Aber hier sind wir erwähnt. Und dann muss der Herr etwas Weiteres tun. Er muss dem fortgeschrittenen Zustand des Todes Einhalt gebieten. Hier heißt es, er muss die Bahre anrühren, die Totenbahre muss er anrühren. Um also die Macht zur Sünde zu überwinden bei diesem Jüngling, bedarf es des Anrührens, des Aushaltens im Fortschritt des Todes. Und nun erst konnte der Herr den Jüngling ansprechen, durch sein Wort. Und dann findet etwas statt, er übergibt den Jüngling der Mutter. Der Vater dem Mädchen nicht verlegen. Es ist interessant, wie gerade die Aufnahme des Evangeliums am günstigsten bei den Kindern. Der Jesus hat mich sonst gesagt, wenn er nicht wäre, was unseren Glauben anbelangt, sind die Kinder. Weil bei den Kindern das Leben noch nicht durch die Sünde so versteckt ist, so vergiftet ist, darf ich sagen, wie gerade bei Erwachsenen. Diese Kinderherzen sind noch nicht in der Weise verseucht, wie solche, die nun schon älter sind. Diese Sünde haben unsere Ohren hören müssen. Diese Sünde ist aus unserem eigenen Mund ausgesprochen worden. Wie viel Vergebung haben wir überhaupt über die Dinge der Sünde? Aber wir sehen hier, als ein mahnendes Beispiel, welch ein gesteigerter Aufwand das für unseren Herrn Jesus bedeutet, nun diesen Jüngling zum Leben zu erwecken. Aber Gott vermag zu tun, ob ein Kind, ob ein Jüngling. Er vermag es zu tun. Und wir kommen zum dritten Beispiel, diesen Mann, und schlagen Johannes 11 auf. Es ist der Mann Lazarus von Bethanien, der gestorben war. Er hatte zwei Schwestern, die uns bekannt sind. Einmal die Martha, einmal die Maria. Der Jesus verkehrte sehr viel in Bethanien, selbst mit seiner Jüngerschar, deren es 12 waren. Es war ein kleines Häuslein in Bethanien, aber der Herr zog sich gern nach Bethanien zurück, weil er dort eine herzliche Aufnahme, eine königliche Liebe fand. Und ich glaube, dass uns auch solches ausgenommen haben, nämlich die Eigenschaften des Herrn selbst, seine Liebe. Und diese Liebe genoss der Herr im Besonderen, dort in Bethanien. Und durch ein langes Leben, ein fortgeschrittenes Leben, hatte nun dieser Lazarus wohl die meisten Sünden in seinem Inneren, das ist uns aufgelegt. Sicherlich weit mehr als das Mädchen und sicherlich auch mehr als der Jüngling hinein. Und hier finden wir in Kirchen eine bedeutsame Mitteilung. Ganz anders wie bei dem Mädchen, ganz anders wie bei dem Jüngling, der Jesus hatte einen weiten Weg. Um ihn zum Leben zurückzuführen, hatte er einen weiten Weg zurückzuführen. Das heißt, bis ein Erwachsener zu Jesus kommt, hat der Herr viel Mühe gehabt, seine Rettungsabsichten an die einzelnen Herzen heranzuführen. Er musste einen weiten Weg nehmen, um nach Judäa zu kommen. Das ist nicht von ihm gewährt. Und dann finden wir viel, viel mehr Dinge, die der Überwindung bedurften, um den Lazarus wieder in die Gemeinschaft des Lebens zu bringen. Das erste, in Vers 8, waren menschliche Hindernisse. Das ist zwar bitter, es ist insofern bitter, dass selbst Menschen, ich rede jetzt von dem Geist, von der geistlichen Seite, dass selbst Menschen im Wege stehen können, dass andere zu Jesus finden können. Zwar bitter, aber eine Tatsache. Wie viel abhalten vom Wort Gottes, ist auch heute in unserem christlichen Abendland zu sehen. Und das ist mit Schuld verbunden vor einem heiligen Gott. Denn wird der Herr uns als solche erkennen, die die Menschen abhalten, zu Christus zu kommen? Oder werden wir solche sein, die in seiner Arbeit stehen? Und diese Frage ist hier. Hier jedenfalls musste der Herr menschliche Hindernisse beseitigen, um diesen Lazarus wieder zum Leben zu bringen. Und dann finden wir in Vers 39, in dem gleichen Kapitel, eine hochwichtige Mitteilung. Es mussten dann natürliche Hindernisse, steinige Hindernisse weggeräumt werden. Das heißt, zwischen dem Herrn Jesus, der ein ganzes Stück vor diesem Grab war, und dem toten Lazarus, stand etwas dazwischen. Das etwas dazwischen war letztlich in der exegetischen Seite erkenntlich Sünde. Je mehr Sünde begangen wird, umso mehr Widerstand ist zwischen dem lebendigen Erlöser Jesus Christus und dem verlorenen, dem Tod. Auch dem Geist. Das wird uns hier ganz klar.
die Hindernisse in die Welt geräumt werden.
Der letzte Lektion. Nehmet und welches will ich sein, wenn der Christ. Das ist eine Frage, ganz persönlich am Ende. Was mögen die Ursachen sein? Was mag zwischen dem Christus und dir noch stehen, wenn du noch nicht zur Bekehrung gekommen bist? Für viele Christen, die einmal verloren sein werden, ist es das unbußfertige Herz, das solche Herz. Man möchte zwar christlich sein, aber man ist nicht in der letzten Konsequenz dabei. Sich ganz und öffentlich Christus als geliebt. Hat man hier eines gesagt. So wie es in der Gemeinde, in der Urgemeindezeit war, war Jesus Nachfolge nicht anders als ein öffentliches Anliegen. Manche sehnen sich als solche zu gelten, die da fromm sind. Hier geht es nicht um die Frage, vor solchen Menschen sich zu schämen, die in wenigen Jahren sämtlich verfallen sind. Sondern hier geht es um die Frage, vor einem ewigen Richter zu stehen oder einem Heiland zu begegnen, der uns in Liebe aufnehmen will, der sich über uns erbarmt hat, wie über diesen Lager. Der bereit war, die menschlichen Hindernisse in Geduld beiseite zu schieben und dann die natürlichen Hindernisse zu beseitigen, die nicht zuletzt mit der Sünde des Betreffenden im Zusammenhang gefunden werden. Und das nächste ist sehr beachtenswert. Diesmal spricht der Herr nicht wie bei den Mägdlein oder bei den Juden. Hier heißt es, diesmal spricht er. Tja, steht noch was anderes da. Mit lauter Stimme steht hier. Wir sehen jetzt eine Macht der Sünde unter den einzelnen Menschen gefunden wird. Und Gott muss mit lauter Stimme rufen. Des Jesus. Er war der Sohn Gottes, im Fleisch als dieser Mensch. Und dennoch bedurfte es eines lauten Rufes, um ihn aus dem Tode heraus zu rufen. Wir werden automatisch an ein Bibelwort erinnert, das wir dann wieder im Neuen Testament finden, wenn der Jesus die Toten auferstehen lassen wird. Da wird er rufen mit der Stimme eines Erzengels. Nun, ich selbst, ich bin noch keinem Erzengel begegnet. Ich habe also noch keinen aus der Straße getroffen und noch viel weniger habe ich einen rufen oder schreien hören. Ich möchte das auch nicht so gern. Ich bin aber gewiss, mein Leben liegt in der Hand Jesu Christi. Ich bin mit meinen Sünden zu Jesus gekommen und eines weiß ich, Jesus hat mich angenommen. Jesus ist in mein Herz eingezogen, das weiß ich genau. Und ich darf von Jesus zeugen, gegenüber solchen, die in wenigen Jahren sämtlich verfaulen. Aber es geht hier nicht um unser verfaulendes Fleisch, sondern es geht um die Rettung der Seele. Weshalb Jesus auch hier zum Zeugnis für uns mit lauter Stimme rief. Und bald kommt Jesus wieder. Er hat verheißen in seinem Wort. Dann wird er mit der gebietenden Stimme, mit der Stimme eines Erzengels rufen. Und alle Toten in Christo werden auferstehen. Beachten wir nicht alle Toten. Als der Jesus hier rief mit lauter Stimme, da kamen nicht alle Toten hervor, sondern nur der Lampen. Das heißt also, wenn der Herr wiederkommen wird, da wird er mit gebietender Stimme rufen und die in Christo abgestorbenen, die Verstorbenen, die Abgerufenen werden dann auferstehen. Bist du dann dabei? Du bist nur dann dabei, wenn du mit deinen Sünden ganz persönlich zum Herrn Jesus gekommen bist. Du musst zu ihm kommen als ein verlorener Sünder, nicht als einer, der sündenlos werden will. Sondern du musst so kommen, wie du bist, nämlich verloren, weil Jesus der Retter ist. Und der Herr Jesus kann dich nur als Verlorenen annehmen. Dadurch klappt bei manchen die Bekehrung nicht. Die wollen besser werden, wollen Sünden, ein paar Sünden loswerden. Nein, es geht nicht um die Frage, wie viele Sünden wir haben. Alle drei waren sie im Tode. Sondern es geht um die Frage der Gemeinschaft mit dem Leben, das allein in Jesus in Christus ist. Er rief mit lauter Stimme. Und interessant, der Lazarus kommt heraus, der 44. Aber, ich will noch ein Aber einsetzen. Wenn der Herr, der hat hier noch nicht mit der Stimme eines Erzengels zu tun, wenn er mit der Stimme eines Erzengels wird und dann kommt, dann wird sich deutlich von der 44 nicht mehr wiederholen. Eben, weil er dir noch nicht in der Stimme eines Erzengels gerufen hat. Er hat gerufen, Lazarus kam heraus, aber er war dennoch gebunden. Er war noch gebunden. Er war noch nicht frei. Da bin ich besser getroffen. Und jetzt finden wir etwas ganz Wunderbares. Er war gebunden mit Todes- und Schweißtüchern. Mit Binden war er gebunden. Und jetzt benutzt der Herr andere Menschen für diesen Dienst der Befreiung. Wir sehen einfach, dass auch solche, die durch Christus gerufen sind, noch gebunden sein können. Und allerhand mögliche Dinge. Manche sind sogar an sich selbst noch gebunden. Und deshalb hat der Jesus uns die Gemeinschaft gegeben, damit wir in Gegenwart seines Wortes und in der Gegenwart seines Geistes einander Hilfe sein dürfen. Nicht zuletzt durch die Predigt, die Gottes Wort sagt, wodurch auch der Glaube vermehrt wird. Oder der Glaube kann. Und das ist das Ziel Gottes, dass wir einander Hilfe sein sollen, um einander zu helfen, die Bindungen loszuwerden, die nicht Christus heißen. Natürlich will Gott, dass wir Gebundene sind. Aber wie Paulus sagt, ein Gebundener Jesu Christi. Und das fordert unser ganzes Wollen heraus. Das ist eine ungeheuerliche Herausforderung für uns, weil Gott nichts von uns fordert, das wir nicht vermögen. Er fordert nur das, was wir können. Und das ist wieder wunderbar. Darin sehen wir uns in der Verantwortung, in einer Verantwortung dem lebendigen Gott gegenüber. Wir kommen zu einer Feststellung, zusammengefasst in diesen drei Lebensbildern eines Kindes, eines Jünglings und eines erwachsenen Mannes. Und sagen, welch eine Macht hat doch die Sünde? Welch eine Macht steht hinter der Sünde? Die Sünde, sagt das Neue Testament, dass der Sünde soll der Tod ist. Der Tod ist die Äußerung der Macht der Sünde. Das ist ungeheuerlich, dass wir solch einen Gott haben, der sich über die Macht der Sünde erbarmt hat, am Kreuz von Golgatha. Das ist die Botschaft, die wir zu bringen haben, dass wer daran glaubt, und danach tut, errettet wird. Das ist die Botschaft vom Sünderheiler. Und wenn wir diese riesige Macht der Sünde erkennen, die uns heute vorgestellt worden ist, dann wollen wir eine andere Macht erwähnen, die noch größer ist als die Macht der Sünde, nämlich die Macht, die Sünde überwunden hat, Jesus, die Macht seiner Liebe und seiner Gnade. Er hat uns alle gerufen, die wir seine Stimme hören können. Wir freuen uns, dass wir einem solchen Gott in die Hände gefallen sind, dass wir zu ihm finden dürfen, dass wir frohen Herzen bei ihm sein können. Und möchten sagen, Herr, lehre uns, die Sünde hatten, damit wir dir ähnlicher werden und deine Gemeinschaft genießen, in Hingebung, wie wir es vielleicht bislang noch nie getan haben. Lazarus hatte den gefunden. Warum? Johannes 11, Vers 5 sagt es ihm, weil er den Heiland lieb hatte, lesen wir das. Er hatte den Heiland lieb. Das war unser Thema. Ich liebe die Mitliebe. Das heißt, Gott liebt solche, die ihn lieb haben und zu ihm kommen. Das heißt, lass dich lieben durch den lebendigen Herrn. Und die mich früher suchen, werden mich finden. Amen.